Anstoß, der Fußball-Podcast.
Neunkirchen, St. Ingbert, Sulzbach an der Saar. Wo ist denn verdammt nochmal dieses Elversberg? Wo hat sich dann Elversberg versteckt? Verdammte Scheiße! Ich kann Elversberg auf der Landkarte nicht finden. Kannst du mir helfen?
Elversberg müsste irgendwo in der Stecktabelle, ich will es noch nicht spoilern, aber in der Stecktabelle irgendwo zwischen 16 und 18 zu finden sein, sage ich jetzt mal an alle liebe Kickerleserinnen und Kickerleser.
Und St. Pauli hat gegen Essen verloren.
Damit ist der Ton auch gleich mal gesetzt, würde ich sagen, oder?
Das kann ich jetzt aber nicht verstehen. Zu Elversberg kann ich noch sagen, dass wir uns im Saarland befinden. Also die SV Elversberg, ja, über die werden wir sprechen, auf jeden Fall in dieser Folge. Und über die Nordvereine, die schon gespielt haben. Vor allen Dingen über die, die uns etwas bedeuten. Über den FC St. Pauli und Holstein Kiel in der zweiten Liga. Wir gucken auf die großen Nordclubs in der Bundesliga, die am kommenden Wochenende in die Saison starten. So viel Zeit vergeht ja nicht mehr, bis es dann losgeht. Wir reden also über den HSV und über Werder Bremen. Die Bremen habe ich beispielsweise im Pokal gesehen gegen Lüneburg am Hamburger Millerntor. Und dann haben wir noch ein bisschen was vor, was ihr so vielleicht nicht von uns kennt. So eine kleine Saisonvorschau, so ein bisschen strukturiert. Meisterprognose, Champions League-Prognose, Abstiegsprognose und noch ein paar Prognosen mehr. Die kommenden Wahlergebnisse prognostizieren wir an dieser Stelle nicht, das überlassen wir anderen, aber ich prognostiziere, dass am anderen Ende der Leitung, ihr habt ihn eben schon gehört, Fabian Wittke zu hören ist, und zwar zu Hause im noblen Nobelviertel, das ist mal ein Fakt, hallo, und ich sitze am Montagabend, ach nee, Montag ist ja gar nicht, Donnerstagabend, völlig durcheinander gekommen, 27. August, 20.50 Uhr, 10 vor 9. Ich sitze zu Hause im Podcast-Keller und wir haben uns aufgerafft, um pünktlich zum Saisonstart nochmal eine Folge aufzuzeichnen. Die offizielle Anstoß-Saisonvorschau mit Fabian Wittke und Michael Augustin.
Ich freue mich auch wirklich sehr und ich wollte es dir leicht machen, gerade eben natürlich auch mit dem neckischen Einstieg mit dem FC St. Pauli und Rot-Weiß Essen leicht machen, mich auch weiterhin nicht zu vermissen. Michael Augustin hat die Sommerpause noch ein bisschen ausgedehnt, aber ich konnte ihn überzeugen, heute in den Podcast-Keller zu kommen und ich bin so froh, dass er wieder da ist. Und ich habe zur Begrüßung auch mal gleich so ein kleines Quiz mitgebracht. Erstmal, also nur ganz, ganz kleines Quiz, du hast es ja gerade eben gesagt, wie es gleich losgehen wird, aber sozusagen so easy listening zum Reinkommen, zum erstmal wieder sich so ein bisschen beschnuppern. Du warst ja im Land der Waldbrände, also bei dir riecht es wahrscheinlich noch ordentlich nach Ruß. Man muss dazu natürlich auch sagen, es ist die erste.
In welchem Land musst du jetzt sagen, es hat so viel gebrannt, in ganz Europa hat es gebrannt. Sag doch ruhig, dass ich in Frankreich gewesen bin.
Du warst in Frankreich, ganz genau. Und es ist natürlich auch die allererste gesamte Bundesliga-Saison nach Timmy, das müssen wir auch feststellen. Halten, like, wer ihn noch kennt. Aber ich wollte eigentlich von dir wissen, kannst du mir beantworten, wo Sebastian Polter mittlerweile seine Fußballschuhe schnürt?
In Wilhelmshaven.
Alter, kannst du mir sagen, wo Kai Pröger seine Fußballschuhe schnürt?
Ja, kann ich auch beim VfB Oldenburg.
Alter, das ist frech. Woher weißt du das?
Ja, weil Sebastian Polter, ich glaube heute von Partizan Belgrad, wo er ja nur ein paar Wochen oder ein paar Monate war, in seiner Heimat nach Wilhelmshaven gewechselt ist. Und ich bin natürlich auch nach wie vor aufmerksamer Beobachter der dritten Liga. Und Kai Pröger ist ja mit dem VfL Osnabrück von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Ich habe mich natürlich ausgiebig mit dem Osnabrücker Kader beschäftigt, weil ich auch das erste Osnabrücker Spiel, das war nicht das erste, sondern das erste Heimspiel gegen Magdeburg übertragen habe. Und ja, so habe ich natürlich auch mitbekommen, dass Kai Pröger nach Oldenburg gewechselt ist.
Wahnsinn. Und ich habe Kai Pröger gestern gesehen, gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag. Ich habe ihn gesehen, er war in Todesfelde und jeder, der weiß, wie Kai Pröger spielt, weiß auch, dass der sehr gefährlich ist aus der Distanz, hat gute Veranlagung, was Distanzschüsse angeht. Und so hat er auch in Todesfelde vor 524 Zuschauerinnen und Zuschauern getroffen, oben rechts in den Knick aus 20 Metern. Der Ball prellte noch einmal kurz vor ihm auf und dann hat er gesagt, den nehme ich jetzt mal so Dropkick-mäßig und knallte ihn oben rechts rein. Ein völlig überbewerteter Spieler, wenn man so möchte, also einer, der viel zu gut ist, so möchte ich sagen, also einer, der viel zu hoch mit den Talenten um die Ecke kommt, in der vierten Fußballliga, nicht Bundesliga.
Der aber auch schon 34 ist, glaube ich, und ja, es jetzt bei seinem Ex-Verein in Oldenburg ein bisschen auslaufen lässt. Ich habe übrigens festgestellt, die letzte Anstoßfolge haben wir nach dem WM-Finale aufgezeichnet. Da war ich nun in New York und ich bin dann nicht auf direktem Wege nach Hause gekommen, sondern ich bin mit reichlich Flugverspätung nach Hause gekommen. Ich will jetzt keine Rolle rückwärts machen oder gar nicht zu weit in den Rückspiegel gucken. Ich will vor allen Dingen den Bogen schlagen zu zwei Promis, die ich dann auf dem Flughafen gesehen habe. Also ich bin also 30 Stunden später als erwartet zu Hause angekommen, bin nicht über Frankfurt zurückgeflogen, sondern über Zürich, weil das Flugzeug bei der Startphase auf der Startbahn kaputt gegangen ist. Das ist die Kurzgeschichte. Aber wen habe ich in Zürich gesehen, als ich dann umgestiegen bin von der aus New York kommenden Maschine in die Maschine, die von Zürich nach Hamburg gefahren ist. Ein Torhüter, der auch Schweizer ist, der möglicherweise auch zeitgleich in den USA war. Das könnte daran liegen, dass er da beruflich zu tun hatte und der auch in der Fußball-Bundesliga sein Geld verdient. Wen habe ich da auf dem Flughafen in Zürich gesehen?
Gregor Kobel.
Gregor Kobel, genau. Und in meiner Maschine saß Johannes B. Kerner, einer der besten Freunde des mittlerweile aktuellen Bundestrainers. Als ich losflog, war Jürgen Klopp noch nicht Bundestrainer. Es ist also viel passiert. Wir reden natürlich nicht über alles, was passiert ist, aber wir reden über das, was passieren wird. Der Saisonstart in der Fußball-Bundesliga. Die zweite Liga hat schon zweimal gespielt. Wir haben alle die erste Pokalrunde erlebt. Wie viel Fußball hast du denn schon erlebt? Todesfelder hast du gerade gesagt. Du warst also beruflich in der Regionalliga Nord unterwegs. Was hast du noch so gesehen jetzt, seitdem der Ball wieder rollt?
Genau, ich habe ja hin und wieder die Ehre, so das ein oder andere Regionalliga Nordspiel auch zu beobachten und von dort zu berichten oder auch genau darüber zu berichten. Und das habe ich gemacht. Außerdem bin ich Reporter gewesen bei der Rückkehr von Marcel Rapp in das Baustellenstadion bei der Rückkehr zu Holstein Kiel. Also ich war Reporter bei Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli. Da kann ich natürlich gerne auch noch mal ein paar Eindrücke mitgeben. So ein bisschen habe ich auch über das DFB-Pokal Weiterkommen von Holstein Kiel bei 1860 München berichtet. Auch da kann ich noch ein paar Eindrücke schildern. Und ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache ja nach wie vor diesen Podcast unfassbar gerne und ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr den immer noch gerne hört, liebe Stussis. Aber als ich jetzt gesagt habe, okay, wir bereiten uns jetzt auf die neue Bundesliga-Saison vor, da war so ein inneres so ein bisschen so, oh, puh, das fühlte sich so ein bisschen so an, ach ja, stimmt, ich muss ja noch die Kanten im Garten schneiden oder da liegen ja noch die Sachen für die Steuererklärung, die ich nochmal wegheften wollte oder ach, ich habe ja noch den Geschirrspüler nicht ausgeräumt oder also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine ganz große Vorfreude verspüre ich jetzt nicht auf den Freitag, der dann ja auch schon morgen ist und auf den Auftakt auf Bayern gegen Stuttgart und wenn es dann am Ende 3-1 für die Bayern ausgeht, dann wissen wir, okay, dann wissen wir, wie diese Saison laufen wird.
Das geht mir übrigens ganz genauso. Dieses Gefühl hatte ich auch vor dem Zweitligastart. Ich war ja involviert, nicht am ersten Spieltag der zweiten Liga, da war ich noch im Urlaub, aber am zweiten Spieltag habe ich dann an dem Samstag Osnabrück-Magdeburg übertragen und am Tag danach das Spiel Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Und ich war noch gar nicht so richtig heiß. Und meine Erklärung ist, dass der Fußball durch diese 6 Wochen lange WM überhaupt keine Ruhephase hatte. Also ich war ja bis zum letzten Schlusspfiff in den USA und habe mich dann so auf meinen Urlaub gefreut, den ich auch genossen habe. Und während der Urlaub noch lief, ging schon die zweite Liga wieder los. Ich glaube, jeder Fußballfan braucht ja genauso wie die Aktiven auch mal eine Pause. Und diese Pause kam in diesem Jahr unfassbar kurz. Also vor einem Jahr hatten wir die Club-WM, die habe ich ignoriert, hat mich nicht interessiert, da habe ich mir nicht ein Spiel angeguckt, aber an der WM kommt man natürlich nicht vorbei und den Zweitligastart, vor allen Dingen, wenn man da so viele Nordclubs hat und dann auch noch welche, die einem persönlich etwas bedeuten, an dem Start kommt man dann nicht vorbei. Also da ist man natürlich dann auch immer mit einem Ohr oder einem Auge dabei. So war es bei mir dann auch in Frankreich da an dem Wochenende, als der erste Zweitligaspieltag losging. Das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass wir uns gar nicht so richtig freuen. Und die Bundesliga ist dann nur auch nicht dadurch bekannt geworden in den vergangenen Jahren, dass es da so spannend zugeht. Bayern wird Meister. So, da habe ich jetzt schon die erste Prognose vorweggenommen, aber ich glaube, die wird jetzt keinen wirklich überraschen.
Nee, das war dann eher ein Cold Take. Wenn andere Sachen Hot Takes sind, ist das, glaube ich, ein Cold Take, dass der FC Bayern München Meister wird. Also da schließe ich mich an. Tut mir leid natürlich jetzt jenen gegenüber, die jetzt gebannt darauf gewartet haben. Mal gucken, was die beiden diesbezüglich sagen, wie weit sie sich aus dem Fenster lehnen. Ja, diese Spannung muss ich leider wie mit einer Fliegenklatsche jetzt an die Wand hauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der zweiten Liga geht es mir anders, also deutlich anders. Und zwar deshalb, weil es eben von der Spannung lebt und weil diese Liga einfach so viel Spaß macht. Sie ist im Prinzip die Fußball-Bundesliga der 90er, der frühen 2000er. Auch ja, da gab es natürlich auch immer mal wieder eine Bayern-Dominanz, aber da wurden eben auch andere Vereine Meister und da gab es Ausreißer und da gab es vor allen Dingen Spannung, da gab es irgendwie die letzten Spieltage, da ging es heiß her und diese kleinen Konferenzen von RAN damals, dann hat man so in diesen Zusammenfassungen dann auch nochmal so schon so mit modernen Swooshes, so dieses, jetzt geht's hier da nochmal weiter, nach 70 Minuten nochmal rüber und im Westfalenstadion und wieder rüber und dann, das war ja sozusagen, das waren ja die Anfänge der Konferenzübertragung in der Nacherzählung und das war eben spannend und so fühlt sich für mich die zweite Liga an, da kann so unfassbar viel passieren. Für diese ganzen Traditionsvereine. Die Fußball-Bundesliga haben wir auch gelernt. Die erste und zweite Liga in der abgelaufenen Saison, sie boomt. Nie waren mehr Menschen in den Stadien der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, aber eben ja auch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und dass die zweite Fußball-Bundesliga nur ganz knapp hinter der italienischen und auch der spanischen Liga ist, das haben wir auch gelernt. Und von daher, da finde ich es wirklich spannend, was da so geht. Und es macht es natürlich auch noch mal mehr spannend, wenn du eben siehst, dass auch der VfL Wolfsburg, der übermächtige VfL Wolfsburg, sich schwer tut, aus dem Startblock zu kommen. Und dahinter reihen sich dann einfach mal, sag ich mal, 12 Vereine, die zwischen Platz 2 und ja Platz 12 dann mitspielen oder Platz 13 dann in diesem Fall. Und das finde ich schon spannend. Also das juckt mich schon, sag ich mal.
Ob das wirklich so kommt, bezweifle ich mal. Am Ende wird sich der VfL Wolfsburg mit großem Vorsprung durchsetzen und dass die Wolfsburger gerade nicht so aus dem Startblock kommen, hängt auch damit zusammen, dass Tobias Strobel natürlich einen ganz anderen Fußball spielen lässt als die vielen, vielen Wolfsburger Trainer der jüngeren Vergangenheit. 3 alleine waren es in der vergangenen Saison. Der setzt halt auf Ballbesitzfußball, von hinten raus spielen. Der spielt durchs Zentrum. So ist er mit dem SC Verl fast von der dritten in die zweite Liga sensationell aufgestiegen. Und das müssen die Spieler erstmal kapieren, adaptieren. Der Kader umfasst, glaube ich, 34, 35 Spieler. Da wird sich bis zum 1. September, wenn das Transferfenster schließt, auch noch einiges tun. Zum Leidwesen deiner Kieler Störche ist Alexander Bernhardsson nach Wolfsburg gewechselt. Ja, die Wolfsburger haben sich auch durch den Pokal gewurstelt, erst im Elfmeterschießen bei der Volkssportgemeinschaft Alt-Glienicke durchgesetzt. Sie haben mich auch in Hannover am zweiten Spieltag nicht überzeugt, als sie durch einen von Fabian Rehse verwandelten Elfmeter mit 1:0 gewonnen haben. Aber ich sage dir, wenn die Länderspielpause, und die kommt dann ja schon wieder im September mit 7 Meilenstiefeln auf uns und auf die Fußballer zu, durch ist, dann wird man auch so nach und nach erkennen, dann wird auch logischerweise der Kader der Wolfsburger komplett sein, was Strobel mit dieser Mannschaft vorhat. Und das ist jetzt zumindest keine wirklich überraschende Aussage, aber ich glaube, Wolfsburg wird mit großem Vorsprung aufsteigen, trotz dieses Ruckelstarts. Und am Ende werden wir einen attraktiven Fußball sehen, weil dafür steht Tobias Strobel. Und der VfL Wolfsburg wird nicht nur deshalb, weil er alleine so viel Geld in Neuzugänge investiert hat, wie fast alle übrigen 17 Zweitligisten zusammen, auch aus diesen finanziellen Vorteilen nicht mit großem Vorsprung aufsteigen, sondern auch weil der Trainer einfach gut ist. Und ich weiß nicht, ob 12, 13 andere Kandidaten auch um den Aufstieg mitspielen. Hannover 96 ist wirtschaftlich, würde ich mal sagen, die Nummer 2 in der Liga. Und wenn Sommer in Nürnberg bleibt, dann kann ich mir vorstellen, dass auch Miroslav Klose mit dem ersten FC Nürnberg aufsteigen wird. Und wir wollen ja auch über St. Pauli und Kiel reden. Da darfst du gerne mal beginnen.
Das können wir machen, aber wollten wir nicht erst über die erste Fußball-Bundesliga sprechen oder wollen wir da schon jetzt nahtlos ansetzen? Ich mache mir übrigens mal nebenbei ein Flensburger frei auf, weil ja, ein kleines alkoholfreies Bier, dachte ich, muss dazu auch sein, denn wir geben ja zu jedem Kram unser Flens dazu, präsentiert diese
Folge. Das machen wir, ja. Wir wollten natürlich, das ist ja auch manchmal Fluch und Segen zugleich, auch über die erste Liga sprechen und sogar damit einsteigen. Aber jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen thematisch an der zweiten Liga festgebissen und dann ist es doch sinnvoll, damit weiterzumachen und dann arbeiten wir uns Stück für Stück nach oben und landen am Ende dann beim neuen deutschen Meister Bayern München und werden natürlich auch unsere Meinung zu Werder Bremen und dem HSV abgeben. Versprochen ist versprochen. Aber ja, sag doch mal, Holstein Kiel, es gibt Bernhardsson als prominentesten Abgang, Tor Humschuh konnte nicht weiter von Hoffenheim ausgeliehen werden, der ist jetzt nach Salzburg gewechselt. Damit haben aber auch nur zwei Stammspieler der Rückrunde Holstein Kiel verlassen. Ansonsten viele neue Spieler, von denen ich ehrlich gesagt nicht alle kenne. Balzi ist zurück, den kenne ich ja noch.
Von Delta Radio.
Kai und Balzi von Delta Radio, das waren so die 2000er. Der ist mittlerweile wieder zurück, aber das ist die argentinische Variante, und zwar im offensiven Mittelfeld. Ja. Und dann gab es ja auch noch zwei Verpflichtungen in den vergangenen Tagen. Direkt aus den Niederlanden, ein Linksaußen, und Noah Madsen, ein Innenverteidiger. Drei Japaner, ein Stürmer aus Georgien, Kvilitai oder so heißt der, Alidou und Schonlau, die kennt man, weil Holstein Kiel ja inzwischen so etwas ist wie die Zweitfiliale des HSV. Auch die ausrangierten Trainer des HSV dürfen jetzt ja bei Holstein Kiel in den Job zurückkehren. Nein, aber sag du doch mal, wie du Holstein Kiel einschätzt. Da ist sehr viel Neues dabei und es gab ja jetzt auch noch nicht so sehr viel Gutes. Also ein Pokal weiterkommen bei einem Regionalligisten 1860 München, das Spiel gegen St. Pauli war schwach von beiden Seiten. Und sag du doch mal, wie du so die Stärke und auch den weiteren Saisonverlauf von Holstein Kiel einschätzt.
Sehr gerne. Also ich möchte dazu noch eine Sache zu Alexander Bernhardsson sagen. Das ist quasi dann die Überleitung vom VfL Wolfsburg hin zu Holstein Kiel. Und zwar ist es natürlich so, dass wenn Alexander Bernhardsson bei Holstein Kiel gespielt hat, dass er ja als einer der besten Außenspieler der Liga ein sogenannter Unterschiedsspieler war, auch wenn das, finde ich, auch eine Floskel ist, ein Unterschiedsspieler zu sein. Aber auf jeden Fall einer, der den Mehrwert ganz klar gesteigert hat, der dem Team dann auch helfen konnte. Und du hast sofort gemerkt, wenn Bernhardsson gespielt hat, dann egal fast in welcher Verfassung er war, auch wenn er aus einer längeren Verletzungs- oder Fußverletzung kam, dann hast du das sofort bei Holstein Kiel gemerkt. Allerdings war das eben ja nicht so. In den vergangenen Jahren, muss man auch sagen, war immer wieder verletzt. Man könnte auch sagen, er war der schwedische Steven Skripski oder der schwedische Kalle Johansson, also eben auch Spieler, die bei Holstein Kiel gespielt haben oder noch immer spielen, die vielleicht in der Saison 12 Spiele machen. Und dafür ist es für Holstein Kiel, glaube ich, ein sehr, sehr guter Transfer gewesen, ihn mit 5 Millionen plus X plus Boni plus möglichen Boni noch abzugeben bei einer Restvertragslaufzeit von noch 10 Monaten. So, und was Holstein Kiel gemacht hat. Man kann sich natürlich auch gerne nochmal die Extra-Folge, die Anstoß-Extra-Sommer-Interview-Folge mit Olaf Rebbe anhören. Das ist die vergangene Folge, aber ich fasse sozusagen auch gerne nochmal meine Eindrücke zusammen. Also das, was man vorhatte und das, was daraus geworden ist. Man hat natürlich die Breite tatsächlich deutlich angehoben. Ich will jetzt gar nicht von Farid Alidou sprechen. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar eher nochmal einer, der da auch durchs Raster fallen wird. Aber gerade im Mittelfeld haben wir eine neue Konkurrenzsituation. Da ist natürlich auf der einen Seite Jonas Meffert, der im Winter gekommen ist und mit Kaspar Davidsen gesetzt. Aber Jonas Terkelsen zum Beispiel, der in der vergangenen Saison gekommen ist, hat auch nicht immer konstant gespielt. Natürlich auch noch ein junger Spieler, groß Potenzial, aber eben auch neue Liga, neues Umfeld. Da haben wir über Guillermo Balzi auch gerade eben schon gesprochen. Und bei dem habe ich ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl, weil der taktisch gut ausgebildet wirkt, weil der ein sehr, sehr gutes Spielverständnis hat, auch im Vergleich zu Jonas Terkelsen nochmal deutlich besser ist, häufiger die richtige Entscheidung trifft, total variabel spielt, mal auf der linken Acht spielt, mal auf der rechten Acht spielt, Steckpässe spielt, trickreich ist, man Gegner aussteigen lassen kann und dazu auch noch torgefährlich ist, weiß, wo das Tor steht. Also das gefällt mir richtig gut. Mit Gian de Recht hast du da sicherlich auch nochmal einer oder einen, der im Vergleich zu der vergangenen Saison aber eben kein 19-Jähriger, 18-Jähriger oder so ist, sondern eben dann doch schon auch ein 23-Jähriger, und da kommt er nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, aus dem Nach Nachwuchs von Hoffenheim, sondern der kommt aus der ersten niederländischen Liga. Und ich muss jetzt auch nicht alle Neuzugänge durchgehen, weil man natürlich auch sagen muss, dass bei all den Neuzugängen, die Holstein Kiel verpflichtet hat, auch viele Verletzte mit dabei sind, wo man sich natürlich auch fragt, so okay, zum Beispiel Taisei Abe, du hast die Japaner angesprochen, ist so einer. 2,5 Millionen, sagt Transfermarkt, ist sein Marktwert, hat noch nicht einmal gespielt, weil seitdem er da ist, er anhaltende Rückenprobleme hat. Wer mir jetzt gut gefällt, ist auf der Rechtsverteidigerposition und da merkst du zum Beispiel auch den Verletzungsausfall von Lasse Rosenbohm nicht, ist Hiroki Sekine, der gut spielt. Wie gesagt, ansonsten ist die Breite da schon deutlich besser geworden. Also ich sag jetzt mal, würde Holstein Kiel ab der 6 bis über die Flügel, bis ins offensive Mittelfeld und den aktuell absolut formstarken Phil Harris spielen, würde ich sagen, Holstein Kiel spielt um den Aufstieg mit. Aber das tun sie halt nicht. Holstein Kiel hat eben die Defensive und die Defensive ist anfällig und die Defensive fabriziert haarsträubende Böcke, wie auch in der vergangenen Saison. David Setz ist zwar unfassbar torgefährlich, aber leistet sich im Tim Walter Fußball gerade im Spielaufbau viel zu viele Fehler. Ganz genauso Ivan Nekic, der irgendwie da jetzt so seinen Stammplatz hat. Marco Ivesic wird möglicherweise auch deshalb noch den Verein verlassen. Kann ich nicht richtig nachvollziehen, hat jetzt diesen Stammplatz, weil er auch als dritter Kapitän mit am Start ist. Aber wie gesagt, die beiden setzen dieses von hinten rausspielen, diese spielerische Lösung suchen, schlecht um und sind dann auch in der Rückwärtsbewegung, gerade wenn Holstein hoch steht, häufig nicht so gut in den Zweikämpfen. Und deshalb, glaube ich, wird es häufiger in dieser Saison noch genau diese Spiele geben, wie am ersten Spieltag. Das nach vorne sieht das alles gut aus, aber ruckzuck kassiert Holstein und das ist die Krankheit aus der vergangenen Saison. Das hat man unter Marcel Rapp noch nicht in den Griff bekommen und das hat Tim Walter letztendlich auch nicht in den Griff bekommen. Deswegen kassiert man in der Defensive nach wie vor viel zu leicht Gegentreffer.
Das heißt, was wird's am Ende? Das klingt so nach einem Platz im gesicherten Mittelfeld.
Ja, ich glaube, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre. Aber ich glaube, mit diesem Gefühl wird Holstein aus der Saison gehen und deswegen sage ich, Holstein wird Sechster.
Sechster, okay. Ja. Beim FC St. Pauli erwarte ich ehrlich gesagt noch weniger. Ich erwarte nichts von der aktuellen Saison. Das sage ich jetzt nicht, weil der Zweitligastart ruckelig war und weil das Pokalaus in Essen noch alles überstrahlt. Da bin ich übrigens auch von ausgegangen. Das war so im Prinzip die Fortsetzung dessen, was ich an den ersten beiden Spieltagen gesehen habe und in der Vorbereitung zumindest verfolgt habe. Und bei St. Pauli finde ich es irritierend, dass die Entscheidungsträger, in dem Fall vor allen Dingen Sportvorstand Andreas Bornemann, meinen, mit Ergänzungsspielern und Mitläufern der vergangenen Saison den Kern der aktuellen Zweitligamannschaft zu bilden und dass man auf die Idee kommt, alle Führungsspieler ziehen zu lassen, ist sehr naiv. Also Wahl, Vasil, Irvine, Saliakas, Metz, alle nicht mehr da. Die Neuzugänge, so ähnlich wie du das gerade bei Holstein Kiel über den einen Japaner gesagt hast, der Nachfolger in Anführungsstrichen von Irvine Thordarson, ein defensiver Mittelfeldspieler aus Island, hat sich dann auch sofort verletzt. Ja. Erik Smit ist noch da, der ist natürlich ein Führungsspieler, aber der spielt kaum, weil er noch den Verein verlassen soll oder verlassen will. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein stärkeres Commitment erwartet oder als Verein gesagt, ey, den brauchen wir. Du kannst ja nicht nur mit wirklich Ergänzungsspielern und Mitläufern der vergangenen Saison, auch mit verletzungsanfälligen Spielern davon ausgehen, dass die jetzt plötzlich eine Rolle ausfüllen, die sie noch nie hatten, weil sie sich eben hinter so starken Führungspersönlichkeiten wie Wahl, Vasil und Irvine und auch Smit in der vergangenen Saison oder auch in den Jahren davor zurückhalten konnten. Deswegen erwarte ich von St. Pauli ehrlich gesagt nicht mal Platz 6, sondern eher so Platz 9, 10, gesichertes Mittelfeld. Ich glaube, der Verein muss eher aufpassen, dass er ähnlich wie Holstein Kiel übrigens unter demselben Trainer Marcel Rapp nach dem Abstieg nicht direkt wieder in Abstiegsgefahr gerät. Ich glaube, dieses Schicksal bleibt St. Pauli erspart, aber auch trotz der Neuzugänge, Regota wurde ja geholt, erfahrener Mann von Greuther Fürth. aber ist bisher mit 33 Jahren der Königstransfer. Mathiesen, Innenverteidiger aus Magdeburg. In Magdeburg sagt man, der sei aber ganz schön langsam gewesen, obwohl auch gut. Langsam ist er auf jeden Fall, gut möglicherweise auch, aber hat man jetzt auch noch nicht durchgehend gesehen. Gestern wurde noch ein talentierter Spieler vom 1. FC Köln ausgeliehen. Niang, 20 Jahre, hat in der vergangenen Saison 10 Kurzeinsätze für den FC in der Bundesliga gehabt. Halte ich ehrlich gesagt für eine ganz schlaue Idee, dann über Laien auch die Kaderqualität zu erhöhen, aber nochmal, von St. Pauli erwarte ich nichts.
Ich will da noch ein bisschen mehr Hoffnung verbreiten. Also zunächst einmal muss man natürlich auch sagen, ist es für Marcel Rapp eine doppelte bittere Situation, ne? Also dass du jetzt im Prinzip eigentlich ja eine ähnliche Ausgangssituation hast, aber mir sind trotzdem noch so zwei Spieler aufgefallen, auch gerade gegen Holstein Kiel, bei denen ich gedacht habe, okay, das ist so dieses klassische Simon Terodde, Matthias Scherz-Syndrom, vielleicht nicht gut genug für die erste Liga, aber richtig gut für die zweite Liga.
Jetzt kommst du mit Kars.
Ja,
mit
tatsächlich. Kars, ich komme mit Martin Kars, ja. Und ich komme auch mit Ricky J. Jones, der auch gezeigt hat mit seiner Geschwindigkeit, dass er...
Das ist ein Leichtathlet, aber kein Fußballer.
Ja, gut, aber ich denke schon, dass das zwei Spieler sind, die in der zweiten Liga deutlich besser aufgehoben sind und dann auch dem Verein deutlich mehr helfen können, als sie das in der ersten Liga getan haben.
Also bei Kars stimme ich dir zu, auch wenn natürlich er für eine Szene, die in jedem Jahresrückblick auftauchen könnte, gesorgt hat mit dieser vergebenen Chance da in der Anfangsphase in Essen, also im Pokalspiel. Slapstick. Das ist Mario Gomez auch mal passiert und trotzdem ist der jahrelang einer der besten deutschen Stürmer gewesen. Ich glaube auch, dass Kars zweistellig treffen könnte, aber es wird am Ende, glaube ich, nicht reichen. Also der FC St. Pauli hat ja auch ein Ziel formuliert, dass man auch so vor zig Jahren, waren es 10, waren es 15 Jahre, vom damaligen Manager Helmut Schulte schon gehört hat, wir wollen zu den Top 25 in Deutschland gehören. Am Millerntor kannst du das gut sagen, weil das Stadion ganz gleich, in welcher Liga sich St. Pauli befindet, immer ausverkauft ist. Es wird auch in dieser Saison, egal wie gut oder egal wie schlecht die Mannschaft spielt, schwierig werden, Tickets für Heimspiele am Millerntor zu kriegen. Aber versetzen wir uns mal an einen anderen Standort, Wolfsburg oder so. Also klar, Wolfsburg ist jetzt aufgrund der finanziellen Power ein schlechter Vergleich, aber irgendwie ein Zweitliga-Standort, der jetzt nicht immer ausverkauft meldet. Wenn du da sagst, wir wollen langfristig zu den Top 25 in Deutschland gehören, dann ist das ein bisschen wenig und dann siehst du das auch im Stadion und kannst es an den Besucherzahlen ablesen. Also ich glaube, die Platzierung wird dann auch ganz gut zu diesem Ziel passen.
Ja, zwei Sachen möchte ich noch hinzufügen und zwar die eine ist, ich finde, man muss natürlich gucken und davon wird es sicherlich auch abhängig sein, ob man diese Lücke Erik Smith noch so ein bisschen wieder ausbessern kann, ob man da vielleicht auch sich noch was leiht oder noch kurzfristig jemanden
verpflichtet. Er ist ja noch da, ne?
Ja, also noch ist er ja da. Ich glaube, der 1. FC Köln ist da ja auch im Gespräch, habe ich gelesen, oder unterschiedliche. Und was ich finde, was bei St. Pauli tatsächlich auch heraussticht, dass sie mit die schnellsten Außenverteidiger der Liga haben, mit Luis Oppi und Arkadiusz Pürka. Und das sind, finde ich, auch zwei Spieler, die tatsächlich überdurchschnittliches Zweitliganiveau haben.
Nee, da bin ich bei Oppi ganz anderer Meinung. Okay. In der Offensive vielleicht, aber defensiv hat er schon in der dritten Liga bei Arminia Bielefeld Schwierigkeiten gehabt. Da ist er wegen seiner Tempoläufe aufgefallen und weil er eben auch zum Teil spektakuläre Tore, auch spektakuläre Distanztore erzielt hatte. Das sehe ich anders. Also ein kompletter Spieler, ein kompletter Außenverteidiger ist nicht nur offensiv gut, sondern vor allen Dingen auch defensiv. Und das ist bei Oppi zumindest nicht der Fall, dass er in beiden Bereichen gleich stark ist.
Okay.
Gut, ich werde die Schweigepause überspielen. Wir haben ja auch noch den großen Fußball vor uns, den HSV und Werder Bremen. Ihr müsst mehr über den HSV sprechen. Ich habe ja so viel direktes Feedback bekommen von Menschen, die uns hören in der Sommerpause, die diesen Podcast hören. Und es gibt einige, die sagen, wir sprechen zu selten über den HSV. Das würde ich an dieser Stelle gerne ändern.
Okay, machen wir sehr, sehr gerne. Ich wusste gar nicht, dass uns Leute hören. Ich dachte, wir machen das einfach so ein bisschen, um unsere Familie zu sagen, so nach dem Motto, so wie andere Leute in die Billardkneipe gehen, sagen wir machen Podcast. Aber es ist ja schön, dass uns Leute hören.
Ja, der eine oder andere hört vielleicht auch diese Folge, obwohl sie sehr kurzfristig und auch an einem sehr außergewöhnlichen Tag für Anstoßverhältnisse erscheint. Am Tag, die meisten hören die Folge wahrscheinlich erst am Freitag, am Tag des Bundesliga-Eröffnungsspiels zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart. Der HSV hat das Eröffnungsspiel nicht gezogen. Der eröffnet die Saison gegen Borussia Dortmund, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Ich finde, der HSV, jetzt mal ganz im Ernst, ist in seinen Transfers ein bisschen schwierig zu greifen. Also natürlich kennt man Sebastian Bornau als ehemaligen Kölner und Wolfsburger, der neue Abwehrchef, der Nachfolger von Mario Vuškovic. Ich kenne auch Kofi Amoako, weil der in Osnabrück in der dritten Liga eine sehr, sehr stabile Saison auf der Sechs gespielt hat, ebenso in der vergangenen Saison bei Dynamo Dresden in der zweiten Liga. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie gut Martin Adlin ist oder Bilal Nadir. Das sind Spieler, die aus Frankreich bzw. Marokko stammen. Terem Moffi, genau, nigerianischer Nationalstürmer, der so einen kleinen Karriereknick hinter sich hat und jetzt beim HSV gelandet ist. Oder Petzen Daka, der 5 Jahre in England bei Leicester City gespielt hat, auch ein Stürmer. Weiß ich nicht. Es waren jetzt auffallend viele ehemalige NLZ-Spieler auch im Einsatz am Montag im DFB-Pokal, als sich der HSV mit 3:0 beim SC Verl durchgesetzt hat. Luis Lemke, alle sprechen über das Tor des 16-Jährigen, der jetzt Uwe Seeler als jüngsten Torschützen in einem Pflichtspiel für den HSV abgelöst hat. Nanja, auch jemand aus dem eigenen Nachwuchs, stand in der Innenverteidigung. Stange wurde eingewechselt. Und dann noch, echt voll Name-Dropping jetzt hier, den Namen habe ich mir aber aufgeschrieben, Bissi Muel, auch ein Verteidiger, glaube ich, wurde auch in der Schlussphase noch reingenommen. Und am Ende hat man so Aussagen gehört wie, ja, das ist ja auch unser Weg und unser Ziel und das ist toll, der Hamburger Weg, viele NLZ-Spieler, die oben ankommen. Ja, das ich weiß nicht, ob das jetzt nur in einem Pokalspiel gegen Verl der Fall ist, aber Lemke hat sich in Abwesenheit von Miro Muheim zumindest mal als Linksverteidiger festgespielt. Trotzdem kann ich den HSV nicht so richtig greifen. Das zweite Jahr als Aufsteiger wird schwierig, ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ohne Vuškovic, der ja die Abwehr vor allen Dingen zusammengehalten hat und vorne auch noch einer der erfolgreichsten Torschützen war, und ohne Fabio Vieira, den Mittelfeldstrategen, wird es auch schwierig. Wie denkst du über den HSV?
Fabio Baldé, Rensford Königsdörfer, auch nicht mehr da.
Ja.
Absolut richtig. Und ich habe witzigerweise mir ähnliche Notizen gemacht, und zwar, ich finde diesen Begriff Wundertüte auch wirklich sehr ausgelutscht. Das ist eine Wundertüte, dieser HSV, man kann ihn so schwer einschätzen. Aber es steht und fällt ja bei diesen Verpflichtungen, die du gerade alle aufgezählt hast, immer damit, wie gut können sich diese integrieren. Und es ist ja auch völlig klar, dass, ne, wenn du aus einer anderen Liga, aus einem anderen Umfeld kommst, dass das Zeit braucht. Und wenn du vielleicht auch aus einem anderen System kommst, dass das Zeit braucht. Und diese Abgänge, die du aufgezählt hast, die haben den HSV deutlich besser gemacht. Da haben wir im vergangenen Jahr drüber gesprochen, dass Stefan Kunz, ne, die Älteren von uns werden ihn noch kennen, damals 2 schlaue Moves gemacht hat, indem er unter anderem ja auch dann, ich glaube, Capaldo und Neviera und Vuškovic hatte er noch ganz kurz vor Transferschluss geholt, ne?
Ja, und Sambi Lokonga.
Genau, und Sambi Lokonga noch, ganz genau. So, genau, und damit hat er wirklich so dem HSV in der Achse die Stabilität gegeben. Und jetzt kann ich sagen, ja, kann mir die vergangenen Saisons von Terem Moffi, von Patzen Daka anschauen, oder auch von Bilal Nadir, und kann man das denn prognostizieren, ob sie das 1:1 aus der Ligue 1 oder von Leicester City übertragen können? Der HSV hat eine ganz normale Vorbereitung, würde ich sagen, gespielt, mit besseren Spielen, mit schlechteren Spielen. Kann man aus den Vorbereitungsspielen immer viel ablesen? Nee, kann man nicht. Jean-Luc Dompé haben sie ausrangiert. Das ist übrigens in dem Zusammenhang mit Jean-Luc Dompé auch ein witziges Wort, ausrangiert. Und mit Bobby Glatzel haben sie natürlich auch theoretisch nochmal einen Einwechselspieler verloren, der auch nochmal eine ganz andere Qualität mitbringt. Also ich würde sagen, auf den ersten Blick hat sich der HSV einen Ticken verschlechtert.
Ja, aber ich glaube, es wird am Ende reichen, ja, um drin zu bleiben. Ja. Und da möchte ich zwei Namen nennen, an denen es vor allen Dingen liegt. Merlin Polzin und Loic Favé, der Cheftrainer und sein Co-Trainer, die haben mich absolut überzeugt. Die haben auch die Transformation von einer auf Ballbesitz ausgerichteten Zweitligamannschaft zu einer Erstligamannschaft, die auch Widerstände durchbrechen muss, die auch schwierige Phasen überstehen muss. Das haben sie hinbekommen und die halte ich wirklich für gute Trainer. Und dann noch ein Name, da bin ich bei einem Spieler, der, glaube ich, eine tolle Saison spielen wird, Albert Grönbeck. Der hat in der Rückrunde, er wurde ja in der Winterpause verpflichtet, längere Zeit nicht gespielt, fiel dann aus, kam im letzten Saisondrittel dann ein paar Mal zum Einsatz, hat auch ein Tor geschossen, hat quasi um eine Weiterbeschäftigung gespielt beim HSV. Jetzt ist er nach wie vor dabei und ich glaube, das ist so ein Typ, der kann im Mittelfeld die Mannschaft mitreißen, der ist torgefährlich, der hat eine krasse Energie, der hat Dynamik. Das ist ein Spieler, der wird, glaube ich, auch sehr viele Fans hinter sich bringen, der wird Spaß machen und das ist, glaube ich, einer, der aus dieser Mannschaft herausstechen könnte, Albert Grönbeck, der nun auch vor kurzem zwei Tore da schoss am Montag im Pokalspiel in Verl. Den finde ich gut, also der gefällt mir. Ich mag solche Spielertypen und da hat der HSV, glaube ich, einen richtig guten.
Ja, und was ich auch denke, also Luis Lemke wird vielleicht auch sowas wie so ein Aufsteiger der Saison. Also viele im HSV-Kader trauen ihm das ja auch zu. Aber was ich auch denke, ist, dass auch Nikolai Rehmberg, der neue Kapitän, auch dem HSV nochmal einen anderen Impact geben wird. Da komme ich später auch nochmal zu, aber ich bin mir auch ganz sicher,
dass... Ich kann mir vorstellen, was du noch sagst. Wir haben ja noch so eine Prognose. Als wir uns darauf geeinigt haben, wie wir diese Prognose anlegen, da habe ich schon, und als ich dann so meine Namen aufgeschrieben habe, habe ich genau gewusst, welchen Namen du in diese Spalte einfügst. Also wir haben uns so einen Fragenkatalog erstellt oder ich will gar nicht zu viel verraten. Bleib mal dran, das könnte noch interessant werden. Und ich glaube, an der einen Stelle wird bei dir der Name Nikolai Rehmberg fallen.
Genau. Ich sag nur so, dieses Jahr ist er fällig.
Dieses Jahr ist er fällig. Genau. Also der HSV bleibt drin, glaube ja, ich. Jetzt nicht als Siebter oder Achter, sondern irgendwie, weiß ich, 11, 12, 13, irgendwo da wird der HSV am Ende zu finden sein, glaube ich.
Obwohl,
bei Werder Bremen.
Also, ganz kurz noch, ich gehe da genauso mit, das sage ich auch. Obwohl man natürlich auch sagen muss, hinter den großen Vereinen in der Liga ist es ja so ein bisschen so wie in der zweiten Liga, wo es dann ja auch nochmal das Überraschungsteam geben kann, wo man natürlich auch sagen kann, so da kann der FC Augsburg auch mal nach oben mit einer guten Phase durchrutschen. Genauso kann das bei Borussia Mönchengladbach passieren, möglicherweise auch mit dem HSV. Aber genauso kann es auch sein, dass du schlecht aus den Startlöchern kommst und dann erstmal unten wieder gegen den Abstieg spielst. Also das kann, finde ich, zwischen den Plätzen 7 und 13 auch immer mal alles passieren. Und da würde ich eben den HSV auch dazu zählen.
Ja, aber schlecht aus den Startlöchern kommen, war ja in der vergangenen Saison kein Problem für den HSV. Genau das ist ja passiert. Und am Ende hat die Mannschaft mit den Neuzugängen, die auf der Zielgeraden verpflichtet worden sind, dann nicht einmal ernsthaft in Abstiegsgefahr gesteckt, muss man auch sagen, ne? Bei Werder Bremen, über Werder wollen wir auch sprechen, war ja die zurückliegende Woche so etwas wie die Werder-Nostalgie-Woche. Niklas Füllkrug und Erin Dingschi sind ausgeliehen worden, der eine von West Ham United, Füllkrug der andere vom SC Freiburg, Dingschi. Das ist schön und gut, das wird wahrscheinlich auch viele Werder-Herzen wieder wohlig erwärmen. Ich bin kein großer Freund dieser Nostalgietransfers, das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Bei Füllkrug kommt noch dazu, dass er ja nun wirklich zwei echt extrem unglückliche und auch schwache Jahre bei West Ham United und beim AC Mailand hinter sich hatte. Und dass so diese Sehnsucht, den alten Fülle, der Torschützenkönig wurde und dann nach Dortmund wechselte und dann auch die Herzen der Fans der deutschen Nationalmannschaft erobert hat, dass der dann wieder zum Vorschein kommt. Ich glaube, diese Sehnsucht, die wird sich nicht erfüllen. Aber ich weiß, ja, er ist, glaube ich, auch immer verletzungsanfällig gewesen und ist in einer Phase, als er längere Zeit mal nicht verletzt war, dann auch nach oben katapultiert worden und zu Recht Nationalspieler geworden. Aber ich weiß nicht, ob er körperlich nochmal ansatzweise in diese Form kommt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch. Das sind nicht die einzigen Neuzugänge, aber natürlich die, weil sie eine Bremer Vergangenheit haben, die jetzt gerade allen hängen geblieben sind. Ich möchte auch gleich noch über ein, zwei andere Neuzugänge sprechen, weil ich da auch eine interessante Beobachtung gemacht habe bei dem Pokalspiel der Bremer am Hamburger Millerntor. Aber sag du doch erstmal so, Füllkrug, Dingschi, super Move oder wie bewertest du das?
Also Erstmal muss man natürlich sagen, ist ja allein schon witzig, dass Niklas Füllkrug damals mit 16 Toren Torschützenkönig wurde, mit einem gewissen...
Ja, die macht Harry Kane in 6 Spieltagen.
Genau, mit einem gewissen Christopher Nkunku zusammen. Und die sind jetzt beide wieder da. Zufall?
Ja, also haben die sich abgesprochen? Wer weiß?
Wer weiß das schon? Aber ja, Niklas Füllkrug, also es Pizarro natürlich sehr gewaltig bei diesem Transfer.
Ja, ja.
Und Werder konnte das ja schon immer, ne? Also da kannst du ja eine ganz lange Liste machen, ob es jetzt irgendwie Thorsten Frings ist, Tim Borowski, Andi Herzog ist zurückgegangen, Mario Basler nicht, genau, Andi Herzog damals zurückgegangen und Pizarro ja gefühlt 27 Mal zurückgegangen. Ich glaube, dass das für Werder ein richtig guter Transfer ist, weil er genau das verkörpert, was nach dem Abgang von Marvin Ducksch gefehlt hat, dass du wieder einen Zielspieler hast. Und ich sag jetzt mal, für die Bundesliga wird es reichen, denke ich schon. Aber das Ding ist, das alleine reicht ja nicht. Also nur deshalb, weil Niklas Füllkrug wieder da ist. Also vielleicht, ich sag jetzt mal, bei Claudio Pizarro, da hat es vielleicht gereicht. Oder bei Max Kruse, da hat es vielleicht auch gereicht. Die waren noch so gut in ihrem Schaffen, in ihrer Schaffenszeit, in ihrer Karrierephase, dass sie Werder noch auf ein anderes Level hieven konnte. Ich glaube, Werder wird torgefährlicher sein mit Niklas Füllkrug, aber Werder wird nicht deshalb mehr Spiele gewinnen. Und das mache ich daran fest, dass mich nämlich so der Rest natürlich auch so ein bisschen, obgleich der Unbekanntheit, nicht überzeugt. Da hast du ganz viele Eigengewächse, wie jetzt irgendwie Mick Schmetkens, der auch gespielt hat im Pokal als Rechtsverteidiger, 18 Jahre jung. Du hast dann auch viele Verletzte dabei. Felix Agu ist verletzt, Mitchell Weiser ist verletzt gewesen, kommt lange wieder. Jens Day, abwanderungswillig gewesen, haben sie jetzt einen Wechselriegel vorgeschoben, wie man so schön sagt, wird jetzt wahrscheinlich doch bleiben. Ist natürlich auch die Frage, mit wie viel Motivation. Ludovic Reis, der große HSV-Fan, jetzt aus Brügge gekommen, ob der es denn nun sein wird. Erin Dingschi ist auch verletzt an die Weser gekommen. Keke Top ist noch verletzt. Und dann reden wir noch über Kenny Queton. Tja, weiß ich nicht. Und ob Cedric Itten nun derjenige ist, der Werder helfen wird, oder David Kovnatski, der aus Berlin nach Laie zurückgekommen ist. Also von daher, ich finde, bei Werder ist sehr viel Risiko und gleichermaßen habe ich so das Gefühl, man berauscht sich zu sehr an diesem Füllkrug-Transfer, weil der alleine wird Werder nicht besser machen und Werder hat in der vergangenen Saison gegen den Abstieg gespielt.
Du hast noch ein paar Namen vergessen. Wojcik, Innenverteidiger, auch verletzt. Stallmach aus Magdeburg. Chucky, der neue Zehner, der kam aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid. Und Itten, der wird sich jetzt wahrscheinlich auch gefragt haben, ja super, was ist denn jetzt los? Füllkrug, na super. Der kam ja mit der Empfehlung von 15 Toren aus Düsseldorf, also von dem Zweitliga-Absteiger, aber hat bei der Schweiz 3 Spiele mehr gemacht, bei der WM für die Schweiz 3 Spiele mehr gemacht als Niklas Füllkrug. Er stand nämlich 3-mal für die Schweizer auf dem Platz bei der vergangenen Weltmeisterschaft und der muss sich jetzt erstmal hinten anstellen. Da gibt es noch mit Paul Erefbenagi einen Gewinner der Vorbereitung, der gegen Lüneburg auch relativ früh eingewechselt wurde. Reis hast du erwähnt und das ist die Beobachtung, die ich jetzt nochmal hier mit dir teilen oder mit euch teilen möchte. Der wurde ganz schön heftig ausgepfiffen im Stadion und da waren ja 20.000 Bremer, 8.000 Lüneburger und dann auch ein paar neutrale Fans und den Lüneburgern oder manch einem Lüneburger sagt man vielleicht auch Sympathien zum HSV nach, vielleicht haben die gepfiffen, aber es ist ja schwierig, wenn du auf der Reportertribüne sitzt und die Pfiffe so richtig zuordnen sollst. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle Bremer so lauthals gejubelt haben. Also der wurde, als er da nach diesem Tor, das er erzielte, den 3:0 Endstand hat er gegen Lüneburg, gegen den Oberligisten erzielt, da hat er erstmal Küsschen auf die Gegengerade geworfen, da waren nämlich viele Werder-Fans und auch die Ultras waren da, dann ist er in die Luft gesprungen, hat die Arme ausgebreitet und je mehr er gejubelt hat, je ausgiebiger, desto lauter wurden die Pfiffe. Ich glaube, der muss echt performen, um auch im Weserstadion, ich will nicht sagen geliebt zu werden, aber respektiert zu werden. Mhm. Und man soll ja jetzt nicht so ein Pokalspiel gegen einen Oberligisten als Maßstab nehmen. Also ich fand das Bremer Spiel ziemlich, also es war so ein bisschen so, als hätte jemand du kannst ja einen Podcast, was vielleicht auch einige machen, in zweifacher oder in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören. Du kannst ihn aber auch so mit 75% der Geschwindigkeit hören oder mit halber Geschwindigkeit. Und so wirkte das Bremer Spiel, selbst gegen diesen Oberligisten Lüneburg. Also da war jetzt nicht so viel Tempo drin. Die haben da jetzt nicht 1 gegen 1 Lücken gerissen im 1 gegen 1 und haben nicht super viele Schnittstellenpässe gespielt und haben ihre technische Überlegenheit ausgespielt. Das war ein bisschen lethargisch und das trifft auch auf die Leistung von Lüdewitt Reis zu. Aber wie gesagt, war nur ein Pokalspiel gegen den Oberligisten. Und die Bremer müssen Geld machen, Kohle generieren. Deswegen Stay, Jinma waren ja bis vor kurzem auch noch Wechselkandidaten. Bin mal gespannt, ob denn am Ende auch beide da bleiben. Clemens Fritz hat natürlich mit der Rückholaktion von Dingschi und vor allen Dingen mit der Rückholaktion von Füllkrug viele Fans erstmal milde gestimmt, die ihn ja auch in der vergangenen Saison genauso wie Peter Niemeyer kritisiert hatten. Und ein Move ist echt gelungen. Werder hat den 18-jährigen Abwehrspieler Koulibaly für 20 Millionen Euro nach Straßburg verkauft, 20 Millionen für jemanden, den man vor zwei Jahren aus dem Nachwuchsleistungszentrum des HSV geholt hatte, der eine Saison bei Werder gespielt hat, ich glaube 27, 28 Spiele, war auch dann Stammspieler über weite Strecken, aber das ist natürlich ein super Transfer, der Werder finanziell so gut getan hat. Backhaus ist auch weg, der hat sich ja als Nummer 1 relativ schnell etabliert und hat auch gute Leistung gezeigt. Die Leistungen waren so gut, dass der SC Freiburg Atubolo ziehen lässt und Backhaus zur Nummer 1 gemacht hat. Und die Nummer 1, die sich Daniel Thun vorgenommen hat, Karl Hein, war zumindest in dem Pokalspiel noch verletzt. Deswegen stand Alexander Schlager im Tor, der ja immerhin auch Stammtorhüter ist der österreichischen Nationalmannschaft. Er soll jetzt die Nummer 1 im DFB-Pokal werden. Bin ich mal gespannt, ob das Thema so ruhig bleibt, wenn Hein vielleicht aus einer Verletzung nicht ganz so sattelfest kommt, hier und da mal patzt, ob da nicht auch schnell so ein Torwartthema entsteht, weil du holst dir den Stammkeeper der österreichischen Mannschaft, um ihn als Nummer 2 auf die Bank zu setzen. Da war ich auch sehr überrascht. Das könnte noch ein bisschen Unruhe reinbringen. Ansonsten sehe ich Werder skeptisch und die sind aus meiner Sicht nicht so, die Segel nicht so sicher durch die Saison wie der HSV.
Ja, denke ich auch. Also es kann natürlich da die ein oder andere Überraschung geben. Wie gesagt, Chuki haben wir gerade eben kurz angerissen, kann ich auch nicht wirklich einschätzen oder natürlich bei diesen ganz jungen Spielern, was die für eine Entwicklung nehmen. Samuel Mangula, vielleicht taut der ja auch nochmal auf, der ja einst für über 10 Millionen von Juve geholt wurde. Und ja, bei Erin Dingschi muss man natürlich auch sagen, so langsam muss mal die Saison kommen, in der er zeigt, wo auch jetzt seine Entwicklung hingeht. Hat ja eine sehr gute Saison mit Heidenheim gespielt, aber danach eben ja nicht mehr. Also hat jetzt ja auch nicht viel dazu beigetragen, dass der SC Freiburg in der vergangenen Saison im Europa-League-Finale war. War viel verletzt, war viel Auswechslungsspieler, Ergänzungsspieler. Und muss man jetzt mal gucken, ob das bei Werder nochmal eine gute Saison spielt. Ob er sich A, einen Stammplatz erkämpfen kann und B, dann auch vor allen Dingen auch wieder Leistungsträger werden kann.
Genau. Wir haben jetzt über Kader gesprochen, die natürlich noch nicht hundertprozentig komplett sind. Es kann ja bis zum 1. September noch was passieren in beide Richtungen. Auf der Seite der Zugänge kann sich noch was tun, auf der Seite der Abgänge kann sich noch was tun. Aber ja, wir arbeiten mit den Namen, die den Vereinen gerade zur Verfügung stehen. Das war quasi unsere Saisonvorschau in Bezug auf den HSV und Werder Bremen. Wir wollen ja auch noch unsere große Saisonprognose abgeben. Aber wollen wir erstmal die Kultrubrik, die kam ja natürlich bei dieser Sonderfolge mit Olaf Rebbe nicht zum Einsatz, wollen wir die mal eben vorziehen?
Ja, lass uns das machen. Ich meine, wir haben doch jetzt Jahre drauf gewartet, dass wir endlich wieder diesen wunderbaren Jingle abspielen können. Dann sollten wir das doch jetzt auch tun, oder?
Das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, mein Lieber, ich spiele mit dir ein Spiel, das es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Kilometer raten. Und zwar Kilometer mit IEL, denn deine Kieler sind ja die Mannschaft in der zweiten Liga, die am meisten Reisekilometer zurücklegen muss. Für Hin- und Rückfahrten mit dem Auto von Stadion zu Stadion werden die Kieler in ihren 17 Auswärtsspielen zusammen auf 16.200 Kilometer kommen. Vielleicht werden sie auch manchmal das Flugzeug zur Hilfe nehmen, vielleicht fahren sie auch mal mit einem E-Scooter, so genau weiß ich das nicht, aber ich gehe von den Straßen, von den Asphaltkilometern aus. Und ich werde dir so ein paar Auswärtsnamen gleich, so ein paar Vereinsnamen hinwerfen und du sollst raten, wie weit es für die Kieler zu dem jeweiligen Auswärtsspiel sein wird. Wir fangen mit der kürzesten Dienstreise an. Die führt die Kieler dann am zweiten Spieltag der Rückrunde ans Millerntor zum FC St. Pauli. Wie viele Kilometer sind das von Stadion zu Stadion?
94.
95.
Ah, Miste.
So, wir bleiben im Norden. Das ist das Schöne für Holstein Kiel. Es gibt so viele Nordvereine wie selten in der zweiten Liga. 6 insgesamt. Aber auch da, man höre und staune, sind nicht alle um die Ecke. Das könnte daran liegen, dass Kiel auf der Landkarte, ihr müsst mal wieder die Tagesschau gucken, da kommt beim Wetterbericht immer die Deutschlandkarte, da ist Kiel doch ziemlich weit oben. Wie weit ist es von Kiel an den Maschsee nach Hannover? Nicht jetzt bei Google Maps gucken, ne? Das wäre fies.
Nein, ich muss mal ganz kurz durchrechnen. Ich weiß ja die Entfernung Hamburg-Kiel, dann hast du...
Zirkel da und
rechnest 246.
Jetzt 260, das ist schon gut. Das sind alles so aufgerundet. Also ich mache jetzt hier nicht irgendwie 259,5, ja, sondern wir runden auf. Wolfsburg, der VfL Wolfsburg, unsere Wölfe in der zweiten Liga. Wie weit wird diese Auswärtsfahrt für Holstein-Kiel werden?
Ich glaube, von Hannover nach Wolfsburg sind es 39 Kilometer. Und wenn du die 264 nimmst von eben plus 39, bist du bei 299, bei 303, sag ich.
Nee, 280.
Okay.
280, das ist alles gerundet hier. Ich gehe jetzt nicht alle Nordclubs durch. Es gibt auch noch Eintracht Braunschweig, 285 Kilometer, den VfL Osnabrück, 330 Kilometer. Alle wollen ja nach Berlin, zumindest im DFB-Pokal. Die Kieler können das sogar noch schaffen. Wie weit ist es ins Olympiastadion zu Hertha BSC?
Das sind 389.
Ja, gar nicht so verkehrt. 360.
Okay.
Neu in der Liga, Energie Cottbus ist zurück, hat am ersten Spieltag mit 3:1 gegen Hannover gewonnen. Nachher anschließend hat sich Pele Wollitz für den Sieg entschuldigt, weil Hannover so überlegen war. Wie weit müssen die Kieler nach Cottbus unterwegs sein? Wie viele Kilometer werden sie da abreißen müssen?
Das sind 345.
Nee, überleg mal, 360 bis nach Berlin.
Ah nee, Cottbus nee, Entschuldigung, ist ja 445.
Nee, 500 sogar. 500.
Okay. Nein, 500. Genau, ich wollte auch, ich hatte 265 abgesperrt, 365, genau, ja. Okay, also 465, habe ich gesagt, 500 sind es?
500 ist die richtige Antwort. Was glaubst du, welches ist die weiteste Auswärtsreise für Holstein Kiel in der Saison?
Das ist natürlich, warte mal ganz kurz. Kurz mal durchdenken.
Elversberg ist aufgestiegen.
Karlsruhe.
Lübeck ist noch nicht in der zweiten Liga.
Karlsruhe, oder?
Ja, Karlsruhe 720. Heidenheim mit 760 Kilometern.
Okay.
So, einen machen wir noch. Ich greife mal in die Mitte. Bochum. Wie weit ist es von Kiel nach Bochum?
Von Kiel nach Bochum. Von Hamburg nach Bochum sind es ungefähr 300. Nach Münster sind es 380. Ich sag, das sind 465.
450. Du bist oft sehr dicht dran. Ja. Das könnte man jetzt mit allen 17 Auswärtsspielen machen. Machen wir aber nicht. Zu viele Zahlen sind auch verwirrend. Und wir wollen ja auch noch euch unsere Saisonprognose verraten. Wir nähern uns unserer Saisonprognose. Aber erstmal kommt dein Beitrag für die Kultrubrik.
Sehr gerne. Ich habe was rausgesucht, das fand ich sehr schön. Es ist kein Ranking-Spiel.
Das ist schon mal gut.
Rankingspiel. Aber wir möchten natürlich auch so ein bisschen über den Tellerrand der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga und natürlich auch der Regionalliga Nord hinausschauen. Und zwar diese Transfers habt ihr in der Sommerpause verpasst. Oder möglicherweise auch nicht. Michael Augustin wird mir jetzt sagen, wo Pierre-Emerick Aubameyang mittlerweile spielt.
Boah, ey, in Saudi-Arabien, würde ich mal sagen.
Er ist gewechselt von Marseille zu Deportivo La Coruña.
Ah, okay. Das ist nicht in Saudi-Arabien, das ist in Spanien.
Kannst du mir sagen, wo inzwischen Franco Mastantuono spielt?
Wer?
Franco Mastantuono.
Den kenne ich nicht.
Der ist von Real Madrid gewechselt und spielt jetzt beim FC Florenz. Kannst du mir verraten, wo Curtis Jones spielt?
Nee, auch nicht.
Kennst du Curtis Jones?
Ja, aber ich weiß nicht, wo der spielt.
Aber Curtis Jones hat beim FC Liverpool gespielt und ist jetzt gewechselt zu Inter Mailand. Es wird noch ein bisschen leichter wieder. Und zwar weißt du das, das weißt du bestimmt. Wo spielt inzwischen Jordan Henderson?
Hendo. Ja, der war ja in Saudi-Arabien. Der spielt jetzt bei... Boah, der ist irgendwie zu einem unterklassigen englischen Verein gegangen, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Der ist gewechselt, ja, aber ich weiß nicht seinen Verein.
Genau, der ist ja gewechselt und zwar ja von Liverpool zu seinem Herzensverein nach Saudi-Arabien. Dann ist er nach Brentford gegangen und jetzt ist er wieder da. Jetzt spielt er beim FC Chelsea.
Oh, okay.
Weißt du, wo Luis Openda spielt?
Ja, nicht mehr in Leipzig. Nee, weiß ich nicht.
Der ist ja
da fehlt zu mir ein bisschen Juve gegangen. Was. Da fehlen mir, glaube ich, 3-4 Wochen.
Es ist auch nicht schlimm. Deswegen, ich mache ja gerne auch ein bisschen Nachhilfeunterricht. Also ist von Juve jetzt gegangen im Sommer zu Olympique Lyon. Kannst du mir sagen, wo Stefan Ortega spielt?
Ja, der wohnt ja in Hamburg, habe ich mal in einem Podcast gehört. Ich dachte, dass er dann vielleicht zum HSV wechselt. Der ist nach Griechenland irgendwo, ne?
Genau, der war bei Forest, ne? Also der ist ja zu den
Manchester
Forest.
Manchester City, Nottingham Forest und jetzt nach Griechenland, aber ich weiß nicht, zu welchem Verein.
Olympiakos.
Okay.
Kennst du noch Danilo Döki? Oder Doki?
Danilo Doki von Union.
Ja.
Ja. Ich habe sogar das Spiel der Berliner, das Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig übertragen und habe mir vorher mal angeguckt, wer wohin gewechselt ist. Ich habe mir das nicht gemerkt, wohin der ist.
Der spielt jetzt bei Lazio Rom.
Ja.
Ich habe noch
zwei.
Kannst
du alles erzählen?
Ich habe noch zwei. Weißt du, wo Breel Embolo jetzt spielt?
Ja, nach der Schwalbe sollte man ihn vielleicht gar nicht mehr irgendwo spielen lassen. Die hat ja möglicherweise den Schweizern den Einzug ins Halbfinale gekostet. Aber ich weiß auch nicht, wo der hingegangen ist.
Der ist von Startrennen zu Atalanta United FC gegangen. Und
noch ein ist letzten, in Amerika geblieben.
Einen letzten habe ich noch. Weißt du, wo Jan Sommer diesen Sommer hingegangen ist?
Sommer wechselt ja immer in der Sommerpause, ne? Der darf ja aufgrund seines Namens nie in der Winterpause wechseln. Nee, weiß ich auch nicht.
Von Inter Mailand zu Club Brügge.
Ja, da habe ich ja 0 von 10, ne? Also das ist, die Schule hat ja wieder angefangen. Also das ist, würde ich mal sagen, ungenügend. Stets bemüht. Nee, nicht mal stets bemüht.
Nein, aber... In diesem Fall muss man natürlich auch sagen, sind es jetzt ja auch nicht unbedingt die Transfers, die die Welt beschäftigen, aber ich habe diese Flipchart
gesehen. Aber nicht von Holstein Kiel beschäftigen die Welt, ne?
Nein, aber ich hab diese Flipchart gesehen oder beziehungsweise diese Aufzählung und dann dachte ich so auf der einen Seite, also die meisten von den Spielern, die kennt man natürlich irgendwie noch und irgendwie fand ich es ganz witzig, mal zu hören, wo die abgeblieben sind. Als Quiz gebe ich zu, ist es natürlich auch ein bisschen gemein, weil so war das natürlich auch angelegt, wenn man fragt, wisst ihr, wo die mittlerweile spielen? Dann macht man das natürlich auch deshalb, weil man davon ausgeht, dass die meisten das nicht wissen. Also von daher...
Aber
don't shame.
Aber Was wir wissen, ist ja, dass der FC Bayern deutscher Meister wird. Ich bin jetzt bei unserer Saisonprognose. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, so einen Jingle dafür zu produzieren. Aber wir haben ja schon festgestellt im Lauf dieser Folge, dass wir beide sicher sind, dass Bayern München auch 2027 deutscher Meister wird. Wer kommt denn in die Champions League, lieber Fabian? Was glaubst du?
Das möchte ich dir sehr, sehr gerne verraten. Ich mache mir ganz kurz meine Notizen auf.
Also die
auf.
Bayern dann ja auch als Meister, genau. Aber
also die Bayern werden mehr. Überraschend Meister. Und in die Champions League kommen die Bayern, Dortmund, Stuttgart und Leipzig.
Ja, ich sag die Bayern, Stuttgart, der VfB wird Vizemeister. Sebastian Hoeneß wird die Mannschaft nochmal weiterentwickeln. Dortmund sehe ich da auch. Du hättest mich auch fragen können, wie buchstabiert man die Namen der griechischen Neuzugänge? Hätte ich dir auch nicht sagen können. Auch da bin ich noch nicht so richtig drin. Und der SC Freiburg kommt auch in die Champions League. Der SC Freiburg, der ja schon ein paar Mal knapp gescheitert ist. Jetzt schaffen es die Freiburger. Freiburg kommt in die Champions League.
Okay, das ist wirklich ein Hot Take. Das finde ich schon... Und Leipzig steigt ab.
Nee, aber kommt nicht in die Champions League. Ich halte Martin De Michelis für nicht so gut. Auch, ich weiß nicht, Ole Werner wegschicken und Martin De Michelis als Nachfolger holen, vielleicht auch um in Argentinien ein bisschen cooler, ein bisschen besser rüberzukommen. Ich glaube, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Nee, Leipzig kommt nicht in die Champions League. Also definitiv nicht.
Ich bin vom Kader von Leipzig halt sehr, sehr angetan, aber okay, darüber müssen wir jetzt ja nicht diskutieren. Wollen wir darüber diskutieren, wer absteigt?
Ja, machen wir. Du zuerst oder ich zuerst?
Du zuerst.
Schalke 04 und der SC Paderborn. In die Relegation kommt Werder Bremen.
Elversberg und Paderborn, Eintracht Frankfurt geht in die Relegation.
Was? Das hast du schon mal gesagt. Ich finde, wir machen das dieses Mal ein bisschen ernster. Eintracht Frankfurt in die Relegation?
Ja, glaube ich. Ich glaube, also erstmal muss man... ja, nein, also erstmal muss man sagen, haben sie eine teilweise miserable Vorbereitung gespielt.
Aber Vorbereitungen sind für den Arsch. Also die haben keine Relevanz für den weiteren Saisonverlauf.
Ich bin von Adi Hütter nicht 100% überzeugt. Ich bin auch von der aktuellen Torhütersituation bei Eintracht Frankfurt nicht überzeugt. Jetzt haben sie da im Prinzip drei Torhüter, holen möglicherweise noch Noah Atubolo als Laie hinzu.
Aber dann haben sie ja einen der besten Deutschen im Tor, wenn er käme.
Ja.
Aber ich will dir das nicht ausreden. Ich werde dich möglicherweise, wenn Frankfurt mal so zwei, dreimal in Folge gewinnt oder so, daran erinnern, dass du Eintracht Frankfurt auf Rang 16 getippt hast. Das musst du dann aushalten, ne? Ist dir schon klar, oder?
Definitiv, aber haben natürlich mit Amanda, mit Nathaniel, mit Nene Brown auch nochmal krasse Spieler verloren, Christensen. Ich bin gespannt. Wollen wir mal schauen, ob Raphael Onyedika oder wie er heißt, der doch aus Brügge gekommen ist, und Noel Aseko aus dem Nachwuchs des FC Bayern München diese Löcher stopfen können, mein lieber Michael.
Noel Aseko ist überragend auf der 6er oder 8er Position, also in der zweiten Liga war er das bei Hannover 96, finde ich. Da haben die Bayern ja sogar selber mal drüber nachgedacht, ob sie den nicht für ihren Kader gebrauchen. Ich will kurz noch begründen, warum ich Schalke und Paderborn sage. Ja. Also bei Schalke ist es, finde ich, wirklich so, dass die Schalker ja so relativ Zweitliga gestählt, sehr solide, mit vielen knappen Siegen. 9-mal haben sie in der Aufstiegssaison 1-0 gewonnen, dann auch den Aufstieg geschafft haben. Edin Dzeko ist natürlich eine tolle Geschichte, dass der mit 40 Jahren jetzt nochmal in der Bundesliga aufkreuzt, aber ansonsten erkenne ich irgendwie wenig Spieler, die da so eine Fantasie erwecken, dass es klappen könnte. Die Defensive wird wahrscheinlich dann auch nach wie vor der wichtigste Mannschaftsteil sein, der den Schalkern Punkte sichern soll, aber auch die Abwehrspieler werden ja sich an ein höheres Niveau gewöhnen müssen. Und ich glaube, es reicht einfach nicht. Auch trotz der Euphorie, die logischerweise da sein wird. Viele Spiele, also alle Spiele werden ausverkauft sein. Die Stimmung wird oft gut sein. Aber ich glaube, Schalke entwickelt sich endgültig zur Fahrstuhlmannschaft. Und bei Paderborn ist es so, dass mit Bauer und Bilbia zwei überragende Spieler, Simon, der Torhüter, der ja nur vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, den möchte ich auch noch erwähnen. Also, dass mit Bauer, Bilbia und Simon drei überragende Spieler den SC Paderborn verlassen haben. Und dass die Mannschaft ist, glaube ich, schlechter jetzt in der ersten Liga, als sie in der zweiten Liga gewesen ist. Und Werder in der Relegation, ich habe ja eben schon so ein bisschen erzählt, warum ich skeptisch bin bei Werder. Ich glaube, das reicht einfach nicht. Also Füllkrug sehe ich nicht bei 10 oder 15 Toren. Er wird in einzelnen Spielen den Unterschied machen. Ansonsten, ja, Romano Schmid ist weg, den haben wir eben gar nicht erwähnt, als wir über Abgänge gesprochen haben. Backhaus ist vielleicht auch ein besserer Torhüter als Hein oder Schlager. Nee, bei Werder wird es eng und Platz 16 heißt ja nicht, dass Werder absteigt, aber ich glaube, Werder muss in die Relegation.
Ja. Okay.
Wer wird die Überraschungsmannschaft?
Überraschungsmannschaft habe ich Borussia Mönchengladbach.
Okay. Wie weit geht's denn für die Borussia nach oben? Also überraschend wäre ja nicht, wenn Gladbach 14. wird.
Nee, ich sage, Borussia Mönchengladbach spielt um einen internationalen Platz mit. Das kann dann die Conference League oder auch die Europa League sogar sein, weil auf der einen Seite haben sie sich natürlich mit Eugen Polanski committed. Sie haben Itakura zurückgeholt. Sie haben mit Moya so eines der krassesten Talente, die man ja aktuell so in der Bundesliga aufzählt, der jetzt auch schon einen Marktwert von 17 Millionen hat. Ich weiß, du bist ja nicht so ein großer Freund dieser Marktwerte. Aber, und das ist noch viel entscheidender, Tim Kleindienst ist wieder da. Sie haben wieder eine Abschlussstärke vorne. Außerdem haben sie mit Isaac Liedberg aus der zweiten Liga von Darmstadt 98 auch noch einen guten, ich sag mal, Ergänzungsspieler dazu gewonnen. Und wenn Florian Neuhaus Bock hat und Jens Kastrop wieder gesund wird, dann habe ich da so auf jeden Fall so eine Fantasie, dass das funktionieren könnte.
Ich sage, und das ist der Hot Take überhaupt, die SV Elversberg wird die Überraschungsmannschaft. Bleibt drin, nicht so à la Heidenheim vom Aufsteiger in die Conference League, sondern eher so, weiß ich nicht, 12. oder so, das wäre auch schon eine Überraschung, oder 13. Elversberg bleibt drin, weil ich finde, die Mannschaft hat mal wieder durch Leihgeschäfte ganz viel gutes Spiel an Land gezogen. Noah Davich, der überragende Spieler, den habe ich ein paar Mal gesehen in der vergangenen Drittligasaison. Für die erste des VfB Stuttgart hat es nicht gereicht. In der zweiten war er überragend, torgefällig, toller Fußballer, offensiver Mittelfeldspieler, ist beim SC Freiburg ausgebildet worden, ist dann zum FC Barcelona gewechselt hat mit der SV Elversberg sich den richtigen Verein ausgesucht. Gleiches gilt für Francis Onyeka, der gehört Leverkusen, aber der hat auch schon in der vergangenen Saison in der zweiten Liga eine überzeugende Saison beim VfL Bochum abgeliefert, denn spielt mit Noel Futkoy, der Torschützenkönig der zweiten Liga in Elversberg. Der hat in der vergangenen Saison 19 Tore für Greuther Fürth erzielt. Moritz Krattmacher, noch so ein Talent, hat auch schon für Ulm und Hertha in der zweiten Liga gespielt, gehört eigentlich den Bayern, meine ich, auch in Elversberg. Denn dieses kleine Stadion, diese Baustelle, die Infrastruktur ist überhaupt nicht mitgewachsen. Die Mannschaften müssen sich in so einem Containerdorf, das da errichtet wurde, umziehen. Ich glaube, viele Stars haben keinen Bock da zu spielen. Daraus könnte sich eine Stärke für Elversberg entwickeln. Und das, was Heidenheim passiert ist nach dem Aufstieg, das wird Elversberg in etwas abgeschwächter Form, glaube ich, auch passieren. Ich glaube, dass Elversberg viele Überraschungen schaffen wird und auch attraktiven Fußball spielen wird und am Ende drin bleibt.
Cole Campbell hast du auch noch vergessen, dass er von Borussia Dortmund auch noch gekommen
ist. Ja,
ne?
Den haben sie sogar fest verpflichtet für, weiß ich nicht, 5 irgendwas Millionen Euro Rekordtransfer der Elversberger Fußballgeschichte. Auch sowas ist da jetzt möglich. Ursa Farm ist natürlich auch ein Unternehmen, das da ein bisschen Geld reinpustet. Macht, glaube ich, so 350 Millionen Umsatz im Jahr. Aber wer da die genaueren Zahlen möchte, der hört sich doch dann bitte den Podcast der Wirtschaftswoche an. Da hat er noch nichts mit zu tun. So, bester Transfer, auch eine Rubrik, die wir besprechen wollen. Wir haben uns übrigens diesen Fragenkatalog ausgeliehen von DAZN. Bei DAZN haben wir beide das gesehen im Internet auf Instagram. Da mussten die Experten und Kommentatoren ähnliche Fragen beantworten. Das fanden wir so gut, dass wir uns diesen Fragenkatalog für diesen Podcast einfach mal ausgeliehen haben. Welches ist der beste Transfer deiner Meinung nach?
Ich sag, der beste Transfer ist der 18-jährige Grieche, der zu Borussia Dortmund gegangen ist, Karetas. Und zwar hat der oder weckt der in mir diese Fantasie der Sanchos, der Bellinghams, der Haalands, so dass du sagst, das ist einer, der mit 18 schon so gut ist, ein so unfassbar guter Spieler ist, dass der genau in diese Sphären irgendwann mal vorstoßen kann, dass der mit seinen jungen Jahren Borussia Dortmund helfen wird, sofort helfen wird, wahrscheinlich vielleicht auch so ähnlich, wie man dann über Bellingham gesagt hat, der älteste 18-Jährige, den man so kennt, der einem über den Weg läuft. Ich glaube, der wird torgefährlich sein, ich glaube, der wird trickreich sein, der wird viele Assists geben und deswegen, glaube ich, wird das ja vielleicht so ein Diamond-D-Transfer auf Seiten von Borussia Dortmund sein, der da richtig Spaß machen wird und bei dem man sagt, so geil, so einen Spieler in der Bundesliga zu haben.
Ja, interessante These. Bei mir wird es nicht ganz so spektakulär. Ein 23-Jähriger, Fabio Gruber. Fabio Gruber habe ich vor Jahren das erste Mal registriert. Da spielte er beim SC Verl in der dritten Liga und wurde, er ist jetzt 23, damals war er Anfang 20, Kapitän, Abwehrspieler. Verl spielt ja flach von hinten raus. Das machen andere Mannschaften logischerweise auch, das haben die da nicht erfunden. Aber der war schon sehr, sehr gut. Dann wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Ist da relativ schnell als Neuzugang Kapitän geworden, hat zwei super Zweitliga-Jahre gespielt, ist jetzt von Mainz 05 verpflichtet worden. Und ich glaube, dass der in Mainz auch mittelfristig Stammspieler wird. Jetzt im Pokal hat Mainz ja irgendwo in Berlin in Krischow oder so gewonnen. Da hat er in der ersten Elf gestanden. Ich habe jetzt nicht alle Vorbereitungsspiele von Mainz in der Vorbereitung auf diese Folge mir angeguckt, aber der wird viele Spiele machen und die Mainzer werden sich, glaube ich, freuen, ihn verpflichtet zu haben. Fabio Gruber. Mainz ist übrigens auch so ein Team, das hätte ich als Überraschungsmannschaft auch nennen können. Ich glaube, Mainz spielt um einen europäischen Platz mit.
Okay.
So, und der letzte Punkt auf unserem Fragenkatalog, die letzte Spalte, die wir ausfüllen mussten, Klopp-Debütant. Also welcher Spieler macht unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp jetzt im September dann sein erstes Länderspiel?
Phil Harris.
Oh nee, mach mal ernsthaft jetzt, Phil Harris. Du nimmst das nicht ernst.
Nein, ich habe das natürlich, die größte Überraschung ist ja die, wenn etwas passiert, was man nicht erwartet. Nein, du hast natürlich jetzt mit Nikolai Rehmberg gerechnet, mittlerweile ja eine wirklich fantastische Erfolgsgeschichte, damals ja mit Preußen Münster noch in der Regionalliga gespielt, aufgestiegen mit Preußen Münster in die dritte Liga, aber dann zu Holstein Kiel gewechselt, mit Holstein Kiel in die erste Liga aufgestiegen. Es ist eine reine Aufstiegsgeschichte, dann nach dem Abstieg von Holstein Kiel in der ersten Liga geblieben, jetzt Kapitän des Hamburger Sportvereins und er ist vor allen Dingen wirklich auch der Sechser, bei dem man lange dachte, dass es ihn gar nicht gäbe, dass du eben neben einem in Anführungszeichen Feingeist, wie zum Beispiel einem Matcher im Mittelfeld, dass du da einen Abräumer hast, einen Zerstörer hast, einen Putzerfisch hast, der da hinten die Drecksarbeit macht und das aber eben mittlerweile auf so hohem Niveau, dass er nicht nur Kapitän des HSV ist, sondern dass er natürlich sich auch vor allen Dingen in der Spieleröffnung und Gestaltung weiterentwickelt hat. Er wird einer dieser Spieler sein, die Jürgen Klopp nominieren wird. Und ich hätte jetzt aber auch noch Pečinović sagen können, weil ich den auch zum Beispiel für einen großartigen Stürmer halte. Aber mein gar nicht mal so hottest Take ist Nikolai Rehmberg.
Ich finde, das ist schon ein Hot Take. Ich könnte jetzt wieder Fabio Gruber nennen, aber man muss ja auch immer gucken, wer ist auf den Positionen und mit Schlotterbeck und Jonathan Tah hat Deutschland ja im Abwehrzentrum zwei Spieler, die sicherlich auch unter Klopp noch eine Zukunft haben werden. Rocco Reitz könnte man auch nennen, weil er solche Spielertypen mag. Zumindest mag er auch den Verein, zu dem Reitz jetzt gewechselt ist, nämlich von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig. Ich nenne aber Philipp Treu. Philipp Treu ist mit dem SC Freiburg ins Europa-League-Finale eingezogen, ist auf Anhieb Stammspieler geworden, nachdem er von St. Pauli nach Freiburg zurückgekehrt war, kann links wie rechts, also ist gleichermaßen brauchbar auf der Linksverteidigerposition als auch auf der Rechtsverteidigerposition. Das sind die Positionen, da hat Deutschland ein Problem und deswegen wird Philipp Treu dieses Problem lösen. Das weiß auch Jürgen Klopp und Philipp Treu wird im September seine ersten Länderspiele machen.
Ich finde es sowieso ganz spannend. Ich glaube, dass natürlich jetzt auch vor allen Dingen noch die Zeit sein wird des Ausprobierens. Das, was Julian Nagelsmann, ich finde, sehr, sehr spät gemacht hat, irgendwie noch viel ausprobiert hat. Aber dass es da schon eben nochmal den einen oder anderen Spieler geben wird, der da getestet wird. Und dazu würde ich auch nach wie vor meine ganze alte Holstein-Geschichte aufwärmen. Es wird auch Tom Rothe in der Nationalmannschaft geben, bin ich mir auch sicher. Und das meine ich jetzt nicht als Hot Take, aber ich habe zum Beispiel neulich gelesen, fand ich auch spannend, was macht eigentlich Paris Brunner, die Älteren werden sich erinnern, Mega-Talent, Borussia Dortmund, zu der AS Monaco gegangen, hat jetzt eine mega starke Vorbereitung gespielt und in 6 Spielen 6-mal getroffen, ist mega in Form und auch erst 20 Jahre alt. Ist ja quasi so ein bisschen so der deutsche Schenan Kurt.
U17 Weltmeister geworden, ne?
Genau. Also 2023. Wer weiß, was da alles noch kommt, aber ich glaube, bei Pecinovic sind wir uns auch einig, der wird da auch auf kurz oder lang mitspielen, oder nicht?
Puh, mal abwarten, ne? Also beim VfB, ich weiß ja nicht, wie es mit Demirovic weitergeht, der soll ja angeblich in die Türkei wechseln. Den gäbe es ja auch noch, Undav ist noch da vorne. Elkanus, habe ich welche vergessen, vielleicht habe ich noch jemanden vergessen. Puh, ja, kann sein, muss aber nicht sein. Vielleicht erlebt auch Tim Kleindienst seinen dritten Frühling und ist dann auch wieder bei Jürgen Klopp oder Niklas Füllkrug. Nee, also das mit Füllkrug schließe ich aus und das Comeback von Kleindienst ehrlich gesagt auch. Ich glaube, das war jetzt eine sehr, sehr lange Anschlussfolge, aber ist ja auch logisch. Ne? Wir waren jetzt ein paar Wochen nicht da und wenn wir wiederkommen, dann überziehen wir natürlich wie Thomas Gottschalk in seinen allerbesten Wetten-das-Zeiten. Ich hätte noch ergänzend hinzuzufügen einen Titel. Ein Titel für unsere Spotify-Playlist, die Anstoß heißt. Man hört es im Hintergrund zwar nicht, aber gar nicht weit weg hier von meinem Zuhause entfernt, spielen gerade die Toten Hosen. Sie sind auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Sie haben ja ihr letztes Album rausgebracht. Es ist möglicherweise auch eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte Konzert in Hamburg. Für die Toten Hosen ist es definitiv ein Auswärtsspiel. Und deswegen gibt es von mir die Toten Hosen mit Auswärtsspiel.
Wunderbar, ich packe rauf von den Mighty Oaks, Higher Place. Läuft bei mir momentan rauf und runter. Ich liebe diesen Song. Und ich muss dir eigentlich nochmal ganz kurz, jetzt haben wir schon überzogen, ich muss dir eigentlich noch ganz kurz eine kleine Anekdote von 8060 München erzählen. Ich bin ja da gewesen, bin da gerne an der Grünwalder Straße gewesen und das ist ja wirklich eine unfassbare Nostalgie und gleichzeitig Aufbruchstimmung. Die Kartenverkäufe, die Dauerkartenverkäufe gehen wieder nach oben, nachdem der Investor jetzt im Streit ja weggegangen ist, der Verein spürt und fühlt, also 1860 München. Wir haben unseren Verein zurück, auch mit neuem Logo, Regionalliga Nord. Florian Niederlechner da geblieben. Dann
Regionalliga Bayern.
Wie bitte?
Regionalliga Bayern. Regionalliga Nord wäre geil.
Regionalliga Bayern. Genau, auf jeden Fall vierte Liga. Und dann, als wir da gewesen sind, da haben sie dann auch noch gleichzeitig mit einer gigantischen Choreo 60 Jahre die Meisterschaft da gefeiert. Und also das war wirklich, also es war so großartig und so toll. Und da kann man wirklich nur sagen, eine wirklich tolle Atmosphäre. 1860 München, jedes Heimspiel ausverkauft. Überall in den Gassen siehst du diese Olaf Bodden, Bernhard Winkler, Trikots, Jens Jeremies und wie sie alle hießen, die alten Haudegen, die ganzen Eckkneipen sind voll. Da wird natürlich hell, aber auch Giesinger getrunken und einfach wirklich eine unfassbar schöne Atmosphäre, gefühlt wie aus den 90er Jahren. Und was ich auch noch erzählen wollte, was wirklich ganz witzig war, dann sind wir tatsächlich zurückgeflogen, weil wir einen ganz günstigen Flug bekommen hatten. Und du bist ja auch schon mal im Doppelpass gewesen. Und zwar nicht als Gast, sondern du warst ja schon mal als Gast, ich meine nicht als Besucher, sondern als Gast. Du bist ja schon mal eingeladen worden, ne?
Ja, ich bin dreimal eingeladen worden und musste dreimal absagen. Deswegen werde ich nie wieder eingeladen. ich war mal in einer ähnlichen Sendung, die hieß aber nicht Doppelpass. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die war immer Samstagabends.
Steilpass.
Damals von Jörg von Torra, Fehlpass vielleicht, moderiert. Aber im Doppelpass war ich nie. Ich hätte da sein können, aber ich habe es immer ausgeschlagen, weil immer was dazwischen kam. Es war immer dieser Podcast, der dazwischen kam. Nee, den gab es damals noch nicht.
Und Jörg von Torra, die Eltern werden sich erinnern, hat dann die Sendung irgendwann für dich moderiert, bitte melde dich, ne? Aber du hast dich nie gemeldet und dann ist es auseinandergegangen.
Aber ich habe immer noch dieselbe Nummer, also ihr könnt mal wieder anrufen, ich bin bereit. Jetzt bin ich bereit.
Alles
jetzt
klar. Kann ich. Anstoß, Goes, Doppelpass. Auf jeden Fall ist das ja, wie wir ja nun wirklich alle wissen, am Münchner Flughafen. Und du gehst da im Prinzip unterirdisch oder auf dem Zero Level, auf dem Ground Floor, gehst du unter das Hotel und dann gehst du so eine relativ steile Treppe nach oben und wir haben uns überlegt, wir schauen uns diese Sendung da als Gast einfach mal an. Wir müssen ja sowieso zum Flughafen und wir waren genau zu der Zeit da, also meine Kumpels und ich, und dann sind wir da diese Treppe hochgegangen und dann stehst du quasi auch mal mitten in diesem Studio. Das war so ein bisschen das Gefühl wie bei den Supernasen, wo Mike Krüger und Thomas Gottschalk über Nacht nicht wussten, wo sie mit ihren Trikes stehen sollten. Und am nächsten Tag wachen sie auf und sind inmitten des Fußballstadions. So hatten wir auch das Gefühl, als wir diese Treppe nach oben kamen, dass wir da auch mal plötzlich in diesem Lichte des Doppelpass, der auch schon 6 oder 8 Minuten alt war, waren. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir hier nicht weiter blöd auffallen, was wir ohnehin schon tun. Und dann stellen wir uns doch da hinten an die Bar. Und dann haben wir da gesagt, ach komm, wenn wir schon mal da sind, dann trinken wir da ein Weißbier. So, und es war natürlich warm. Ich hatte eine kurze Hose an zum Reisen und dann diese Birkenstocks mit Socken drin. So, weißt du wie, also nicht diese offenen Birkenstocks, sondern diese geschlossenen, die jung gebliebenen oder gerne jung gebliebenen natürlich gerne tragen. Also man macht das hier in Hamburg, möglicherweise auch in Berlin. In München fällt man da schon so ein bisschen auf. Worauf ich hinaus möchte, war die Sendung zu Ende. Und dann dachte ich so, okay, jetzt gehen wir dann auch schnell weg zum Flughafen, bevor uns hier beziehungsweise bevor uns hier noch irgendwelche Leute sehen. Und mein anderer Kumpel rief so Pletti, und weil Plättigol war da, Florian Plettenberg. Und er guckt
Hatte noch Zeit, in dem ganzen Transferwahn, hatte der noch Zeit für einen Doppelpassbesuch? Jetzt hat er wahrscheinlich keine Zeit mehr.
Definitiv. Und guckte in meine Richtung und sah mich und sagte, Mensch, was machst du denn hier? So, und das Ding ist, es gibt eine ganz witzige Geschichte zu Florian Plettenberg und mir. Als ich damals, und das ist ja wirklich schon unfassbar lange her, konnten wir uns beide daran erinnern, Reporter war bei Eintracht Braunschweig gegen Bayer Leverkusen. Das heißt, Braunschweig hat in der ersten Liga gespielt, hatte damals Karim Bellarabi ausgeliehen. Da ist damals Florian Plettenberg als Praktikant für die Sportbild mit im Stadion gewesen und sollte nun mir, den gar nicht mal so erfahrenen Reporter, quasi auch so ein bisschen über die Schulter schauen. Und Axel Hesse, damals sein Chef, hat ihn da mitgenommen und sind wir da gemeinsam zum Stadion gegangen. Da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem, weiß nicht, laufen wir uns alle, ich sag jetzt mal, 3, 4 Jahre mal über den Weg. Aber häufiger ist es auch nicht. Manchmal schreibt der eine nochmal irgendwie was bei Instagram. Aber to be honest, viel haben wir nicht miteinander zu tun. Dann kam er aber auf mich zu und das war quasi so das Wiedersehen nach all den Jahren. Er noch voll geschminkt, im schicken Anzug, und ich stand dann kurz in Hosen, Hausschuhen und Tennissocken. Und weißt du, dann dachte ich auch so, das ist so ein bisschen wie beim Klassentreffen, wenn du dich irgendwie 5 Jahre nicht siehst. Und dann sagst du, ja, was ist eigentlich aus dir geworden?
Nix.
Und das war wirklich, und dachte ich so, und dann stand ich ja quasi dann in diesem TV-Studio, das dann ja keines mehr war, in Birkenstock-Sandalen mit Socken und kurzer Hose und daneben Plättigol. Also die Geschichte, die wollte ich noch erzählen, weil sie wirklich sehr witzig, sehr skurril war, auf der anderen Seite aber auch tatsächlich sehr nett war.
Hat er dir noch einen heißen Transfer-Tipp, einen Hot-Take mit auf den Weg gegeben?
Ja, er hat gesagt, es kann gut sein, dass Phil Harris der nächste Milliardentransfer wird.
Ja, okay, das wissen wir ja alle. Die Meinung hat er nicht exklusiv. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ziel, ne? Meine Güte, 1:20. Wow, wow, wow. Aber es war ja auch DFB-Pokal, da haben einige Spiele ja sogar länger als 120 Minuten gedauert. Die werden wir nicht mehr voll machen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich kann schon mal vorwegnehmen, nächste Woche bin ich 5 Tage nicht in Hamburg. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen und ich fahre am Sonntag los. Also ich fahre dann los, wenn der erste Bundesligaspieltag noch nicht komplett abgeschlossen ist. Wir versuchen trotzdem irgendwie die Folge aufzunehmen, aber wir können es nicht versprechen. Es kann auch sein, dass das die Saisonvorschau war und wir uns dann erst am 34. Spieltag wieder hören. aber vielleicht hören wir uns auch nach dem 2. Spieltag wieder und nicht nach dem 1. So, ich glaube, das kann jeder mit in den Feierabend nehmen und ins Wochenende vor allen Dingen. Ich wünsche euch einen tollen Bundesligastart. Und jetzt frage ich dich noch, das machen wir auch immer und das wollen wir auch in dieser Saison so beibehalten. Wo bist du am Wochenende?
Ich bin am Wochenende, ich moderiere am Wochenende 2 Radiosendungen bei NDR1 Welle Nord in Schleswig-Holstein. Und das darf ich vielleicht auch noch sagen, ich meine, wir sind natürlich euer Lieblingspodcast, aber ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass ich von den lieben Kolleginnen und Kollegen von Rasenfunk eingeladen wurde. Und diese Folge zeichnen wir am Sonntag dann auf. Also da werde ich natürlich nicht all die ganzen Thesen abgeben, die ich für euch exklusiv für Anstoß aufbewahren werde, sollte es zu der Folge kommen. Aber wenn ihr mögt, dann darf ich am Sonntag als Gast bei Rasenfunk auch mit am Start sein. Also Sonntagabend zeichnen wir das auf. Ich weiß ja nicht ganz genau, wann es ausgestrahlt wird. Habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Liebe Grüße, heiße Küsse.
Das noch ein kleiner Querverweis auf den Podcast, den es auch schon sehr lange gibt und dem auch sehr ausführlich immer mit ganz viel Hingabe über Fußball gesprochen wird. Ich bin am Samstag beim SC Verl gegen Fortuna Köln. Darüber werden wir dann wahrscheinlich übernächste Woche erst sprechen, aber vielleicht auch gar nicht. So, das soll es gewesen sein. Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüss, 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 tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.